Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Junge Menschen sind sehr besorgt, nachvollziehbar bei all den Krisen momentan, aber sie sind auch pragmatisch und optimistisch zukunftsgewandt. So hat der Studienleiter die Ergebnisse der Shell Jugendstudie zusammengefasst. Das klingt im ersten Moment ein bisschen paradox. Große Sorgen und gleichzeitig großer Optimismus. Wir schauen da in dieser Sendung genauer rein, vor allem mit einem Fokus auf Bildung und Beruf. Also was erwarten junge Menschen von Schule, von Ausbildung und wie stellen sie sich ihre berufliche Zukunft vor. Und außerdem hören wir noch, was man sich in Australien überlegt hat, um Online-Studierende auch sehr weit weg von den Unistädten gut zu betreuen. Mein Name ist Josephine Schulz. Hallo, ich freue mich, dass Sie zuhören. Was ist eigentlich mit den Jugendlichen, mit den jungen Menschen in Deutschland los? Gerade nach den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, da wurde viel auf die Gruppe der jüngeren Wähler geschaut, teilweise mit Erstaunen, mit Sorgen und mit der Frage, warum sind so viele offenbar empfänglich für Populismus, für extremistisches Gedankengut? Die Shell-Jugendstudie hat mehr als 2500 Menschen zwischen 12 und 25 Jahren befragt, was sie bewegt, wie sie politisch denken, über ihre Ängste und Hoffnungen. Und da sieht das Bild doch deutlich differenzierter aus. Uwe Berndt fasst die Ergebnisse zusammen.
Corona, Krieg und Klimawandel. Die letzten 5 Jahre waren voller schlechter Nachrichten. Was macht das mit der Jugend? Die überraschende Antwort der Forschenden.
Mehr Jugendliche als noch vor 5 Jahren blicken optimistisch in die Zukunft der Gesellschaft.
Wie kann das sein? Das ist keine Realitätsverweigerung, sagt der Leiter der Studie, Professor Matthias Albert. Sorgen sind in der jungen Generation durchaus weit verbreitet.
Sie machen sich Sorgen um die weltpolitische Lage, sie machen sich Sorgen um die wirtschaftliche Lage, sie machen sich Sorgen um den Klimawandel. Und das Vertrauen in die Problemlösungen, die ihnen von der Politik bereitgestellt werden, ist nicht sonderlich hoch.
Schlechte Noten also für die politischen Parteien. Das führt aber nicht dazu, dass sich die Jugend von heute ins Private zurückzieht. Im Gegenteil, das politische Interesse ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Doch wohin geht die Entwicklung?
Viele rücken weiter an die politischen Rände. Die Jungs deutlich mehr nach rechts, als die Mädchen das tun. Aber wir sehen gerade hier eine langsam schleichende Verschiebung. Wir sehen eine Verfestigung von Segmenten an den politischen Rändern, inklusive dem rechten Rand. Wir sehen keinen breiten Polarisierungsruck.
Interessant auch, beim heiß diskutierten Thema Migration stellen die Wissenschaftler im Vergleich zur letzten Studie vor 5 Jahren kaum Veränderungen fest. Etwa einem Drittel der Befragten macht die Zuwanderung Angst. Allerdings
deutlich gestiegen ist die Angst vor Ausländerfeindlichkeit. Sie ist gestiegen von 52% auf 58%. Und gestiegen ist auch auf deutlich höherem Niveau als die Angst vor Migration, die Angst vor einer wachsenden Feindseligkeit zwischen den Menschen. Die ist von 56% auf 64% gestiegen.
Trotz der vielen Krisen und Probleme könne man in dieser Studie keine Ablehnung unseres Staates ablesen. Zumindest nicht bei der überwiegenden Mehrheit der 12- bis 25-Jährigen. Seit 1953 fühlt die Shell-Jugendstudie den Puls der jungen Generation. Das macht sie so wertvoll, denn so können langfristige Trends aufgezeigt werden. Und dieser Trend macht Hoffnung. Matthias Albert.
Das Vertrauen in staatliche Institutionen, das Vertrauen ins politische System, die Zustimmung zur Demokratie, die bleibt extrem hoch bei den Jugendlichen.
Und das können wir jetzt noch vertiefen. Wir wollen vor allem schauen, wie Jugendliche auf ihre Bildungschancen, auf ihre berufliche Zukunft gucken. Und dazu konnte ich vor der Sendung mit Frederik de Moll sprechen. Er ist einer der Autoren der Shell-Jugendstudie und an der Universität Bielefeld Professor für Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Kindheit und Jugendforschung. Herr de Moll, trotz dieser insgesamt ja sehr krisenhaften Zeiten ist laut der Studie der Optimismus der jungen Menschen, wenn es um ihre persönliche Bildungslaufbahn und ihre berufliche Zukunft geht, sehr groß. Wie kommt das?
Ja, das hat uns tatsächlich auch etwas überrascht, insbesondere unsere recht allgemeine Frage nach der Zukunft der Gesellschaft, dass da die Jugendlichen ausgesprochen positiv, also optimistisch in die Zukunft schauen und davon ausgehen, dass auch die großen Probleme, die gerade ja auch viel diskutiert werden, wie etwa Umweltverschmutzung, auch soziale Ungleichheit, Klimawandel, dass diese Probleme von der deutschen Gesellschaft oder in der Zukunft gelöst werden können. Also da sehen wir einen großen Zukunftsoptimismus. Der spiegelt sich dann, wie Sie jetzt auch schon angedeutet haben, auch wieder in Bildung und Beruf. Und hier sehen wir, dass die Jugendlichen, die jungen Menschen sehr überwiegend davon ausgehen, dass sie zum Beispiel ihre Ausbildung erfolgreich abschließen werden, dass sie ihr Studium erfolgreich abschließen werden, diejenigen, die studieren, und dass sie anschließend einen sicheren Arbeitsplatz finden werden. Wir erklären es uns so, dass die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt natürlich den jungen Menschen auch in die Hände spielt, dass gerade viel über Fachkräftemangel diskutiert wird und dass sie sozusagen auf dem Arbeitsmarkt dringend gebraucht werden. Das sehen Sie ja auch in Ihrem Nahumfeld, wenn viele Unternehmen bis kurz vor Schluss noch darum werben, Auszubildende zu finden.
Und wenn wir noch mal einen Schritt früher vielleicht ansetzen, als dann tatsächlich der Beruf, nämlich das Bildungssystem, heißt das auch, dass die jungen Menschen insgesamt im Grunde zufrieden sind mit dem Bildungssystem? Oder wurden da auch ganz konkrete Erwartungen, vielleicht auch Kritikpunkte angesprochen?
Also Zufriedenheit mit dem Bildungssystem haben wir so nicht abgefragt. Aber was wir sehen, ist, dass es schon mal recht offensichtlich wird, dass der Ausbau des Gymnasiums auch in den letzten Jahren sich auch niederschlägt darin, dass das Gymnasium im Grunde zur Mehrheitsschule jetzt geworden ist. Ja, und jetzt haben wir ungefähr die Hälfte der jungen Leute auf dem Gymnasium und damit auch auf dem Weg zum Abitur hin. Gleichzeitig soll das jetzt nicht verdecken, dass wir nicht weiterhin auch starke Ungleichheiten gerade im Besuch des Gymnasiums haben. Und mit Blick auf das Abitur und dann natürlich Studienaufnahme, da sehen wir nach wie vor natürlich, dass diejenigen, deren Eltern schon einen eher so einen einfachen Schulabschluss gemacht haben, dass von denen nur ein kleiner Teil, das sind um die 20%, dann auch Abitur anstreben.
Wobei ich auch gerade diesen Aspekt der sozialen Herkunft, da haben Sie ja auch in der Studie viel dazu geschrieben, ganz spannend fand. Da habe ich rausgelesen, dass gerade bei Jugendlichen aus eigentlich sozial schlechter gestellten Milieus der Optimismus, was ihre persönliche Laufbahn angeht, zunimmt und das Merkmal der sozialen Herkunft in dem Sinne eigentlich unwichtiger wird, was ja dann wieder, wie Sie auch gesagt haben, in starkem Widerspruch zu den Befunden steht, die wir immer wieder haben, dass der Bildungserfolg in Deutschland so stark von der sozialen Herkunft abhängt.
Ja, also ich glaube, da spielt schon auch der Arbeitsmarkt dann eine Rolle. Junge Menschen sehen eben, dass ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt gestiegen sind. Wir hatten jetzt ja zum Beispiel 2006, wo der Pessimismus eigentlich überwiegend war. Da hatten wir ja eine ganz andere Situation auf dem Arbeitsmarkt auch. Und das zeigte sich auch mit Blick auf die soziale Herkunft, dass damals gerade die jungen Leute aus benachteiligten Milieus mit eher geringen Bildungsabschlüssen, dass die besonders pessimistisch auf die Zukunft und auf ihre beruflichen Chancen geschaut haben. Und das hat sich jetzt deutlich geändert. Und ich würde dafür schon auch die Situation im Arbeitsmarkt ganz wesentlich mit verantwortlich machen und weniger jetzt Reformen im Bildungssystem.
Gleichzeitig steht in der Studie auch, dass ein großer Teil der jungen Menschen sich um die wirtschaftliche Lage und eine möglicherweise steigende Armut sorgt. Ich lese da auch ein großes Sicherheitsbedürfnis der jüngeren Menschen raus in diesen krisenhaften Zeiten. Wie wirkt sich das auf die Berufsorientierung aus? Kann man vielleicht sowas feststellen, dass sich da Prioritäten ändern? Eher so nach dem Motto, keine Experimente, lieber ein sicherer Job als jetzt kreative Selbstverwirklichung zum Beispiel.
Ja, da können wir schon unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen identifizieren. Wir haben weiterhin diese Bodenständigen, die Sie gerade skizziert haben, die vor allem einen sicheren Job haben wollen, geregelte Arbeitszeiten, ne, also mit Beginn und Ende, das festgelegt ist, sind auch eher junge Männer als junge Frauen, deren Bedürfnis das ist. Wir haben aber gleichzeitig natürlich auch eine ebenso große Gruppe an jungen Leuten, die eher Flexibilität fordern, die zum Beispiel einfach die Möglichkeit favorisieren, auch am heimischen Arbeitsplatz arbeiten zu können, die sich zum Beispiel auch relativ flexible Übergänge zwischen Vollzeit und Teilzeit wünschen, also zum Beispiel, wenn sie eine Familie gründen wollen. Es ist jetzt nicht so, dass wir sehen könnten, dass aufgrund dieser dieser Ängste, die sie skizziert haben, es ist jetzt nicht so, dass sich das bei den Leuten so niederschlägt, dass sie dann versuchen, möglichst sichere Berufswege für sich zu wählen.
Es gibt ja immer dieses Vorurteil oder Bild der jungen Menschen der berühmten Generation Z, die seien jetzt vielleicht nicht unbedingt faul, aber würden nicht so gerne hart arbeiten, achten mehr auf Work-Life-Balance. Finden Sie das in den Ergebnissen der Studie wieder oder konterkariert das eigentlich dieses Vorurteil?
Ja, also ich glaube, da ist eigentlich die Studie schon ein Kontrapunkt zu diesem Diskurs, eben über diese, würde ich sagen, doch eher fiktive Gen Z, die da arbeitsunlustig, faul oder zumindest nicht besonders leistungsorientiert sei und vor allem Freizeit favorisieren würde. Das Gegenteil zeigen eigentlich unsere Daten. Und zwar sehen wir, dass ungefähr 82% der Jugendlichen Fleiß als einen wichtigen Wert in ihrem Leben identifizieren. dass eben ein sehr hoher Anteil Leistungsbereitschaft favorisiert und auch materialistische Werte tatsächlich eher zugenommen haben. Ja, also Überstunden gerne gemacht werden, wenn sie auch entsprechend vergütet werden. Ich glaube, es ist vielmehr so, dass doch die jungen Leute eben merken, dass sie aufgrund auch der Arbeitsmarktlage, dass sie da durchaus auch mal Ansprüche formulieren können an Unternehmen und sozusagen sich nicht alles gefallen lassen müssen.
Welche zentralen, ich sag mal, Aufgaben oder Herausforderungen von Seiten der Arbeitgeber oder auch der Ausbildungsbetriebe würden Sie rauslesen jetzt aus Ihren Ergebnissen?
Es gibt natürlich jetzt kein Pauschalrezept, es gibt keine Empfehlung, was Unternehmen machen müssten, damit alle zufrieden sind, sondern es geht schon stärker darum, dass Unternehmen dieses recht differenzielle Bild der Jugendlichen, insbesondere derer, die eben auf Ausbildungsplatzsuche sind oder jetzt gerade in Ausbildung sich befinden, dass sie das wahrnehmen und dementsprechend unterschiedliche Angebote schnüren, sei es jetzt für junge Frauen eben weiter zu erhöhen, noch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eben durch flexible Teilzeitmodelle kann man sich da vorstellen, dann aber auch zu schauen, dass man entsprechend vergütet, ja, also dass man die Arbeit anerkennt, die junge Leute tun. Sie sind nicht mehr zu allem bereit. Und das sind so, glaube ich, wichtige Punkte.
Sagt Frederik de Moll, Mitautor der Shell-Jugendstudie und Professor für Erziehungswissenschaft an der Uni Bielefeld. Gute Freunde, die einen wertschätzen, die einen akzeptieren, das wünscht sich wahrscheinlich jeder. Und das ist bei Jugendlichen natürlich nicht anders. In der Shell-Studie, da nennen über 90% das als eines der allerwichtigsten Ziele im Leben. Heißt umgekehrt, und auch das kennt wahrscheinlich jeder, ausgegrenzt werden, von anderen ausgelacht oder beleidigt zu werden. Das sind unglaublich schmerzhafte Erfahrungen. An Schulen ist Mobbing leider häufig an der Tagesordnung und verlagert sich mit der Nutzung von Smartphones auch immer stärker in den digitalen Raum. Und da ist es dann noch schwieriger für Außenstehende, das mitzubekommen. Doris Tromballer hat sich damit beschäftigt, wie Mobbing in Klassenchats verhindert werden kann.
Ein lebendiges Durcheinander herrscht am Gymnasium Veitshöchheim in Unterfranken. Fast 700 Schülerinnen und Schüler lernen hier, nicht nur Unterrichtsstoff. Es gibt einen Chor, eine Big Band, eine Theatergruppe, einen Arbeitskreis Umwelt und eine Jongliergruppe. Viel Bedarf also, sich abzustimmen und auszutauschen. Am liebsten per Chat. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nutzen fast 90% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram und Co. Gunnar Leuner, stellvertretender Schulleiter am Gymnasium Veitshöchheim, hat beobachtet, dass viele schon ganz früh Chatgruppen gründen, sogenannte Klassenchats.
Da ist es so, dass zum Beispiel in den 5. und 6. Klassen, wo das neu ist, dass pro Tag 500, 600 Meldungen kommen. Es kamen auch Sachen, dass bis 2, 3 Uhr nachts die Nachrichten kommen.
Stellt sich die Frage, warum explodiert ein Klassenchat so schnell auf 500 Nachrichten pro Tag und das Tag und Nacht? Das hat sich der Medienpädagoge Daniel Wolf näher angeschaut.
Einer der häufigsten Dialoge im Klassenchat ist, mir ist langweilig. Und es kriegt dann sofort die Antwort, mir auch, mir auch, mir auch. Und dann gibt's den ersten lustigen Sticker. Und schon ist 5 Kinder nicht mehr langweilig, wo man auch so ein bisschen sieht, wie die Dynamik oft ist.
Immerhin, hallo, wie geht's oder mir ist langweilig sind harmlose Inhalte. Andere Chats machen Gunnar Leuner vom Gymnasium Veitshöchheim aber richtig Sorgen.
Wenn die Kinder emotional belastet sind oder wenn sie mit jemandem Probleme haben, dass sie das in diese Gruppe schreiben. Ich habe jetzt Ärger mit XY oder der ist ein Depp oder sowas. Und das ist natürlich eine ganz andere Qualität, weil das kann dann zu Ausgrenzungen von einzelnen Schülerinnen und Schülern, zu Mobbing und zur Diskriminierung führen.
Wenn in den Klassenchats Mobbing startet, bekommen Lehrkräfte und Eltern davon erst einmal meist nichts mit. Denn niemand aus der Klasse will als Petze dastehen oder riskieren, dass das eigene Handy eingezogen wird, so Digitalcoach Daniel Wolf.
Fast alle Kinder haben immanente Angst, dass die eigenen Eltern ihnen das Smartphone wegnehmen, wenn sie rausfinden, was da eigentlich wirklich los ist. Und den meisten Eltern wiederum ist es gar nicht bekannt, weil sie denken, ich vertraue meinem Kind, mein Kind vertraut mir. Und wenn mein Kind was Schlimmes erlebt, wird es mir das sicher sagen. Das, liebe Eltern, ist ein totaler Trugschluss. Die allermeisten, ich würde schätzen, zwischen 90% und 95%, vertrauen ihren Eltern leider überhaupt nicht.
Wenn Eltern und Lehrkräfte also als Vertrauenspersonen ausfallen, wer hilft Kindern und Jugendlichen dann beim digitalen Heranwachsen? Gunnar Leune vom Gymnasium Veits-Höchheim hat festgestellt, vor allem Schülerinnen und Schüler, die ein bisschen älter sind, haben großen Einfluss auf die Jüngeren. Deswegen gibt es an seiner Schule seit fast 7 Jahren sogenannte Medien-Scouts.
Die werden geschult in bestimmten Sachen, verhalten untereinander, wie verhält man sich im Netz, wie sieht es aus mit Persönlichkeitsrechten, mit Datenschutz, Recht am eigenen Bild und so weiter. Die Hauptaufgabe der Medien-Scouts ist, dass sie erstmal in der Klasse präsent sein müssen. Dazu machen sie so eine Doppelstunde in der Regel und versuchen spielerisch eben da, sich in Position zu bringen.
Die Medien-Scouts sind aber nur ein Teil im großen Medienwerkzeugkasten des Veits-Höchheimer Gymnasiums. Es gibt auch extra Schulstunden für Medienbildung, schon ab der 5. Klasse, mehrtägige Klassenprojekte, klare Regeln zur Handynutzung in der Schule, ein, das ist wichtig, moderierter Klassenchat und regelmäßiger Austausch mit den Eltern. Denn Schulleiter und Digitalcoach sind sich einig, Kinder und Jugendliche mit digitalen Tools wie beispielsweise Chatgruppen allein zu lassen, ist eine ganz schlechte Idee.
Unterricht über das Internet, das war zu Beginn der Corona-Pandemie schon ziemliches Neuland für die meisten Schulen und Unis. Vielleicht hätte man sich da ein paar Tipps in Australien abholen können, denn Australien ist bekanntlich so riesig und die Wege teilweise so weit, dass das dort schon seit Jahrzehnten praktiziert wird, dass Schüler im Hinterland erst per Funk und dann per Video unterrichtet wurden. Und dieses System wurde mit Blick auf die Hochschulen auch nochmal weiterentwickelt. Da gibt es jetzt zum Beispiel Einrichtungen, sogenannte Study Hubs, die den Online-Studierenden im wahrsten Sinne des Wortes entgegenkommen. Gute Betreuung fernab der Unistädte ist das Ziel. Andreas Stummer berichtet.
So, this is our awesome study space. So we're walking through now to the study area. So if I'm not in a lecture or needing privacy, I'm out here.
Cooma, ein 8500 Einwohnerstädtchen am Fuß des Snowy Mountains südlich von Canberra. Sarah Atkinson zeigt stolz ihren Studienplatz. Schreibtisch, Computer mit blitzschnellem Internet und Drucker. Gleich nebenan 2 schalldichte Kabinen, eine Teeküche und ein Gemeinschaftsraum. Der Study Hub Cooma in einem umgebauten früheren Einfamilienhaus ist eines von 35 Unizentren, die im abgelegenen australischen Hinterland Online-Studierenden offenstehen. Hier hat Sarah, mittlerweile 35, 7 Jahre lang als Fernstudentin ihren Bachelor in Psychologie gemacht, während sie 3 Kinder großgezogen und mit ihrem Mann ein Geschäft geführt hat.
I still use the center because it is such a wonderful community as well, really a sense of belonging. When you study online, it can be really isolating.
Das Studierzentrum ist wie ein zweites Zuhause. Man hat das Gefühl, echte Kommilitonen zu haben. Online zu studieren kann sehr einsam sein. Hier im Zentrum konnte ich mich auf meine Kurse konzentrieren, ohne die Ablenkung einer Familie. Das hat mir enorm geholfen, meinen Abschluss zu machen.
Instead of being at home with all the distraction, I could come into this center and have a quiet study space, basically help me succeed in my studies.
Das Zentrum in Cooma wird von 160 Studierenden genutzt. 75% sind Frauen, über 25 Jahre, berufstätig, mit Familie und aus der Gegend. Wer zur Weiterbildung in das Studierzentrum kommt, war in der Regel noch nie auf einem Universitätscampus. Gelernt haben die meisten das letzte Mal in der Schule, weshalb Studienkoordinatorin Han Worsley im Study Hub Cooma Nachhilfe in allen Sachen Uni gibt.
So I help them with things from enrolling in their courses and deciding what courses to do, all the way through to writing an essay.
Ich helfe beim Einschreiben für Kurse bis hin zu, wie verfasse ich eine Hausarbeit oder wie benutze ich den Computer. Ich organisiere auch Tutoren. Die meisten, die bei uns studieren, schneiden akademisch hervorragend ab, auch weil sie hier im kleinen Kreis sehr persönlich betreut werden.
They do better academically and they generally feel better supported in a small setting like this.
Ein Online-Studium kostet in Australien genauso viel wie die Vorlesungen an der Universität zu besuchen. Das Nutzen eines Studierzentrums aber ist umsonst, steuerfinanziert. Zugänglich 365 Tage im Jahr, geöffnet von 5 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts. Nadine Holland, die Leiterin des Zentrums in Cooma, spricht von einem Gym fürs Denken, inklusive Magnetkarte.
That allows our shift workers to come in and out when they need to come in and out. We have a lot of hospital staff, so that really suits them.
Wer Schicht arbeitet, etwa im Krankenhaus, hat dadurch zu jeder gewünschten Zeit Zutritt. Viele studieren online an Unis in anderen australischen Staaten. Wenn sie eine Arbeit bis Mitternacht einreichen müssen, können sie das zum Abgabetermin tun, auch wenn die Universität in einer anderen Zeitzone liegt.
If they have midnight deadline for their assessments, then they've got those extra couple of hours to get them in and meet that midnight deadline in the different time zone.
Fast 8000 Online-Studentinnen und Studenten haben in Australien mit Hilfe eines Studierzentrums weit weg von Universitätsstädten einen Hochschulabschluss gemacht. Inzwischen sind landesweit 20 weitere Zentren geplant. Sie gehören zur Bildungsoffensive der Regierung, sagt Verity Firth, Professorin für Gesellschaftsgerechtigkeit an der Universität Sydney. Demnach sollen bis 2050 rund 80% der arbeitenden Australier hochschulgebildet sein, so Firth. Und wenn sie es sich aus finanziellen oder familiären Gründen nicht leisten könnten, an eine Uni zu gehen, dann käme die Uni per Studierzentrum eben zu ihnen.
40% of students that study at these study hubs across Australia are low socioeconomic status students. So
40% der Studierenden in den Zentren haben einen niedrigen sozioökonomischen Status. Statt in eine Universitätsstadt ziehen zu müssen, können sie sich vor Ort weiterbilden, als Lehrer, für Krankenhäuser oder für Behörden. Ländliche Gegenden verlieren dadurch nicht ihre Arbeitskräfte, sondern bilden sie für ihre Bedürfnisse aus.
But also ensuring that the town is developing the skills it needs to deliver the services it needs.
Das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Josephine Schulz. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.